Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens. Alleinstehend und ein eigenes Zuhause kaufen, für viele wirkt das wie eine große, manchmal sogar unerreichbare Herausforderung. Genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Zu Gast sind Annalena, die diesen Weg gegangen ist, und Raphael Diepold, Spezialist für Baufinanzierung aus Karlsruhe, der sie dabei begleitet hat. Gemeinsam schauen wir auf den gesamten Weg, wie sind die Unsicherheiten, was sind typische Hürden und was sind konkrete Lösungen. Ich freue mich auf die Folge mit Ihnen. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Liebe Annalena, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Annalena, bin 39 Jahre alt, privat alleinstehend, beruflich bin ich verbeamtet. Ja, und ich habe jetzt vor wenigen Wochen eine Eigentumswohnung gekauft.
Wann kam bei dir das erste Mal der Gedanke so auf, ich möchte ein eigenes Zuhause kaufen?
Ich glaube, unterschwellig war das schon immer irgendwie da. Ich bin familiär in die Richtung, denke ich, geprägt. Meine Eltern haben als junge Familie selbst ein Haus gekauft, haben das auch zumindest meines Empfindens nach nie bereut oder sehen darin auch heute noch eine gute finanzielle Anlage. Und für mich selbst sehe ich da auch eine ganz gute Anlage, Absicherung drin, weil es eben was ist, was ich in die Hand nehmen kann, also oder etwas, was ich real sehen kann. Ich bin nicht so der Mensch für das Abstrakte, für Papieranlagen, wo ich nicht genau weiß, wo liegt was und was ist das jetzt wert. Ich habe lieber was, was ich anfassen kann, und da ist dann doch die Wohnung, das Eigentum oder eben das Haus doch die für mich passendere Variante.
Was war dir bei deinem zukünftigen Zuhause besonders wichtig?
Also natürlich sollte es finanziell für mich alleine stemmbar sein, da ich ja auch allein in die Finanzierung gehe. Und in der Entscheidung, was möchte ich genau, gab es viele Varianten, die ich abgewägt habe, wo ich erstmal herausfinden musste, was will ich denn eigentlich? Weil ich ja auch nicht genau weiß, wie sieht mein Leben in 5 Jahren aus oder in 10 Jahren aus. Ich habe überlegt, möchte ich lieber ländlich wohnen, so wie ich aufgewachsen bin. Ich wohne aber, seitdem ich studiere, eher in der Stadt und genieße es auch sehr, die Anbindung, die Kultur. Und gleichwohl mag ich auch so dieses aus dem Fenster raus ins Grüne blicken. Wo möchte ich leben? Und auch, wie soll die Wohnung denn aussehen? Soll das für mich eine kleine Wohnung sein, die mir jetzt ausreichen würde? Oder brauche ich eine große Wohnung mit dem Zukunftsgedanken, wer weiß, was in 5 Jahren ist, Partnerschaft, Kinder, Familie? Wenn ich in einer kleinen Wohnung bin, legt mich das natürlich ein bisschen fest. Ja, also neben der Überlegung, was ist für mich das Richtige, was will ich denn überhaupt, war natürlich auch die Frage, inwieweit schränkt mich das denn in meiner Lebensqualität ein, wenn ich dann ein großes Darlehen aufnehme? Was an meinem Leben habe ich für Ausgaben? Worauf kann ich gegebenenfalls auch verzichten, um dann die monatlichen Tilgungen damit abzudecken? Das hat natürlich schon Unsicherheiten mit sich gebracht.
Und hast du dann relativ schnell für dich entschieden, ja, das probiere ich mal? Oder hast du auch so Momente gehabt, wo du dachtest, ah nee, das ist eher zu schwierig oder das schaffe ich eher nicht?
Ich glaube, dass ich es grundsätzlich nicht schaffen könnte. Den Gedanken hatte ich weniger, sondern eher, wie groß sind die Kompromisse, die ich eingehen muss. Also ist es dann eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die ich finde? Oder also muss ich sehr viele Abstriche vielleicht machen bei der Wohnung, die ich mir dann aber vielleicht besser leisten kann? Oder sind mir diese Kriterien wichtig bei der Wohnung? Und dann ist aber die Frage, worauf müsste ich denn dann in meinem Alltag und in meinem Leben verzichten? Und bin ich dazu bereit?
Wie hast du denn das Thema Baufinanzierung so, wie bist du das so angegangen? Hast du, bevor du die Beratung in Anspruch genommen hast, wie hast du dich darüber informiert?
Mein erster Weg war eigentlich, Wohnungsanzeigen, Inserate anzuschauen und zu gucken, finde ich irgendwas, was mich anspricht? Gibt es eine Wohnung, wo wo ich Lust habe, mich auf so lange Zeit finanziell zu binden. Eigentlich erst, als ich nach vielen Anzeigen und Besichtigungen so die erste Wohnung gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt mache ich den Weg zur Bank. Da habe ich mich da eigentlich im Detail erst mit befasst.
Also kam es über das Objekt, also als du sagtest, dafür lohnt es sich jetzt.
Ja.
Raphael, was sind denn so die typischen Herausforderungen, wenn man alleine eine Immobilie finanzieren möchte?
Also da gibt es jetzt wenig falsche Antworten. Also ganz viele Herausforderungen sind im Grunde genommen dieselben, wie jetzt auch ein Paar haben wird. Ja. Aber für den Alleinstehenden oder die Alleinstehende gilt eben, dass es ein Einkommen weniger gibt. Das ist die offensichtliche Herausforderung, dass die Haushaltsrechnung vielleicht schnapsknapper ist. Dann gibt es auch einen großen Unterschied. Wir hatten es ja gerade darüber, ob ich alleinerziehend oder alleinstehend bin. Da hat es jemand, der alleinerziehend ist, bestimmt noch mal ein bisschen schwerer, weil einfach die Lebenshaltungskosten, die eine Bank im Falle einer Kreditprüfung annimmt, deutlich höher sind und die eben aus einem Gehalt tragbar sein müssen. Ich glaube aber auch, dass die Konkurrenzsituation einfach auch spannend ist. Also jemand Alleinstehendes sucht fürs Eigenheim, also nicht für die Kapitalanlage, sondern zur Selbstnutzung oftmals eben nicht die 20 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Oftmals sind es 2 oder 3 Zimmer. Und das ist eine Immobilie, die sucht eigentlich die breite Masse. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es da auch bei der Besichtigung oft spannend zugeht. Ich glaube, das sind die zwei Herausforderungen, die ich auf jeden Fall sehe. Das eine ist im Kreditfall die Haushaltsrechnung, da gibt es nur schwarz und weiß, das ist heilbar oder nicht. Ich denke aber auch, dass in der Immobilie selbst die Konkurrenzsituation auch durchaus spannend ist.
Weil die Immobilien eben sowohl für alleinstehende Menschen als auch für Paare oder Familien teilweise interessant sind.
Ja, absolut. Wir hatten ja gerade schon das Thema angerissen. Die Immobilie wurde jetzt hier in dem Fall so ausgewählt, dass man da durchaus auch zu zweit oder zu dritt drin leben kann. Wenn ich mich jetzt in die Lage von einem Makler hineinversetze und eben die Wahl habe, jemanden Alleinstehendes da den Sack zuzumachen und hier den Zuschlag zu verteilen. Oder ich eben ein Pärchen, ich sage jetzt mal den klassischen Fall mit einem Kind, wo offen kommuniziert wird, aggressiv kommuniziert wird, hier ist die Familienplanung abgeschlossen, wir haben 2 volle Gehälter, können die Hälfte aus eigener Tasche zahlen. Also ich glaube, das ist einfach auch, da ist auch ein bisschen Konkurrenz mit dem Spiel. Ja.
Wie hast du das so erlebt, Annalena, wenn du bei den Besichtigungen warst? War das so?
Habe ich so im Detail nicht erlebt. Ich hatte 3 Wohnungen, die auch für mich tatsächlich interessant waren, wo ich auch in eine Verhandlung, Preisverhandlung reingegangen bin. Das waren alles 3 Wohnungen, die vielleicht in ihrer Weise speziell waren. Also das eine war eine gut sanierte Wohnung, die wäre für ein Paar wahrscheinlich zu klein gewesen. Also das war eher so die Variante in der City. Ja, man muss nicht viel machen, man kann sofort einziehen. Es ist aber wirklich eine Single-Wohnung und wäre gegebenenfalls, wenn sich meine Lebenssituation verändert, dann eher später ja eine Geldanlage gewesen, die ich vermiete. Das zweite, was ich mir angeschaut habe, wäre sogar ein kleines Haus gewesen. Das hat sich aber dann herausgestellt, dass das selbst sehr, also es ist optisch schön auf den Bildern, in der Optik auch viel dran gemacht, aber in der Bausubstanz unfassbar viel zu tun. Das heißt, da traut sich vielleicht dann auch nicht jeder dran, weil man nicht sofort einziehen kann, sondern weil erstmal richtig viel gemacht werden muss. Und jetzt die dritte Wohnung, da wäre es vermutlich eher zu Konkurrenzsituationen gekommen. Da war so vielleicht der Aspekt, der manche abgeschreckt hat, dass sie vermietet ist aktuell noch.
Aber dann gab es diese krassen Konkurrenzsituationen in dem Fall dann nicht bei den Besichtigungen?
Nee, ist zumindest nicht so an mich herangetragen worden.
Raphael, wenn du jetzt so in die Praxis nochmal guckst, woran scheitert es denn dann am häufigsten? Sind das eher so die Zahlen, die Sicherheiten oder ist es auch so, dass die Menschen schon Sorge haben und so ein besorgtes Mindset sozusagen haben, wenn sie alleinstehend sind.
Jetzt habe ich gerade schon erzählt, dass die Haushaltsrechnung oftmals das Zünglein an der Waage ist. Und das kann ich jetzt gar keinem von den drei Punkten zuordnen, das Thema, weil jetzt haben wir, ich gucke jetzt mal auf den aktuellen Kreditmarkt, wir haben Konditionen, die zuletzt aufgrund verschiedener Themen links und rechts weltweit gut gestiegen sind. Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir zur Beratung gewesen ist vor zum Beispiel 3 Monaten, der müsste für dieselbe Finanzierung heute deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, ich kann gar nicht ausschließen, dass wenn die Kundin oder der Kunde heute hier sitzt, mit einer gewissen Erwartungshaltung reinkommt, und die wird es immer geben, insbesondere an die monatliche Belastung, dass der durchaus mal enttäuscht wird. Und dann gilt es ehrlich abzuwägen, ob einem diese Immobilie dann auch diese Belastung langfristig wert ist. Ja, also wir reden ja nicht von ein paar Monaten überbrückungsweise, sondern das geht ja gut und gerne mal 20, 30 Jahre, und da muss ich mich schon mit anfreunden können. Ansonsten macht es keinen Sinn. Also das ist wirklich die höchste Hürde, dass zum einen deswegen Mindset, Sicherheiten oder wie auch immer, ich glaube, das ist so ein allumfassendes Thema, kann und will ich mir das leisten? Und dann muss natürlich auch die Bank der Meinung sein, kann und will sich die Kundin, der Kunde das auch leisten. Ja.
Also das ist ja auch das, was du so ein bisschen sagtest am Anfang wahrscheinlich, Annalena, ne? Ist es das wert? Auf was muss ich verzichten im Zweifel, wenn ich das jetzt tue?
Ja.
Wie bist du dann so in die Beratungssituation gegangen? Also du hast gesagt, du hattest dir am Anfang nicht so viel Gedanken gemacht, dann hast du dir die Wohnung angeguckt oder mehrere Wohnungen angeguckt, und dann gab es die, habe ich so verstanden, die eine Immobilie, die dann ganz interessant war. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Genau, das war dann der Schritt zur Bank beziehungsweise eben zu Vermittlungsinstituten, und da bin ich tatsächlich erstmal zu verschiedenen Stellen gegangen, sowohl zu einer Bank direkt als auch zu verschiedenen Vermittlungsinstituten. Ich muss mich erstmal reinarbeiten. Ich muss das erstmal verstehen. Da wird mit vielen Begriffen um sich geworfen. Ich kann die feinen Nuancen der Darlehensmöglichkeiten noch gar nicht so richtig unterscheiden. Ja, habe dann relativ schnell für mich festgestellt, dass ich dass mir ein Vermittlungsinstitut gut tut als Begleitung, und habe mich dann bei Dr. Klein auch tatsächlich ganz wohl gefühlt im Gespräch. Mir wurde viel erklärt an Begriffen. Raphael hat sich Zeit genommen, wenn ich Fragen hatte, und er hat mich tatsächlich auch durch den Prozess ein Stück weit mitbegleitet. Es kamen letztendlich 3 Objekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten mal für mich in Frage. Ich bin mit jedem dieser 3 Objekte bei Raphael gewesen und habe mir eine Werteinschätzung geben lassen. Er hat das Ganze mal durch den Computer laufen lassen und mir Möglichkeiten zurückgeschickt, mit denen ich dann eben in die Preisverhandlung auch gehen konnte. Hat mir an der Stelle wirklich sehr viel geholfen. Und dann war so, nachdem ich mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hatte und ja eben Hilfe und Unterstützung auch dadurch Raphael an der Hand hatte, habe ich angefangen, schon mal Unterlagen zusammenzusammeln, die man im Fall der Fälle dann auch relativ zeitnah braucht, dass ich die schon mal hier liegen habe. Bin dann bei jedem Objekt eigentlich einzeln nochmal in eine Kalkulation gegangen. Was habe ich an Einkommen? Was habe ich an Ausgaben real? Was bleibt am Monatsende vielleicht übrig? Was kann ich in die Tilgung reinbringen? Und da habe ich bei jedem Objekt eigentlich neu kalkulieren müssen, weil jedes Objekt ja andere Folgekosten auch mit sich gebracht hätte. Also die erste Wohnung war eigentlich gerade saniert. Da hätte ich jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr so viele Folgekosten gehabt. Das zweite Objekt, hatte ich gesagt, da hätte eigentlich eine Kernsanierung angestanden. Weil ich auch nicht Freunde und Bekannte in all diesen Bereichen habe, die mich da beraten hätten können, habe ich tatsächlich KI genutzt und bin mit dem Exposé ins Prompten gegangen. Ich weiß gar nicht, wie lang diese Texte dann nachher waren, weil ich sehr detaillierte Angaben gegeben habe von Flächenmaßen, wie teuer würde es mich in Pforzheim kommen, wenn ich den Putz abreiße, neue Leitungen verlegen lasse, so und so viele Steckdosen rein, so viele oder vorher raus, wie viele kommen rein. Und das war natürlich klar, dass ich mich da auf die Werte, die KI mir ausspuckt, nicht verlassen kann. Es hat mir doch eine grobe Vorstellung davon gegeben und eine Preisspanne. Da wurde mir dann auch aufgelistet, wenn ich die günstigsten Leitungen nehme, ist es das an Materialkosten. Wenn ich die teuren Leitungen nehme, ist es ungefähr das an Materialkosten, so viel an Arbeitsstunden und so weiter. Also die Auflistungen waren schon ziemlich detailreich, aber natürlich nichts, worauf man sich am Ende verlassen kann. Es hat mir aber geholfen, in die Preisverhandlung zu gehen. Ja, das waren im Grunde so die Rechnungen und Überlegungen, die ich aufgestellt habe für jedes der einzelnen Objekte.
Was war dann so das Zünglein an der Waage, bis du dich dann für die eine Immobilie entschieden hast?
Also bei den anderen beiden sind wir uns preislich nicht zusammengekommen. Bei der Wohnung, die es dann am Ende geworden ist, hatte ich aber von Anfang an einfach ein sehr ruhiges, ein gutes Gefühl, weil die Wohnung sehr viel mitbringt von dem, was meine aktuelle Wohnung hat, die ich zur Miete bewohne. Ja, was ich einfach zu wertschätzen gelernt habe. Also große Fensterflächen, dieser Blick nach draußen ins Grüne, obwohl es recht gut angebunden und stadtzentral ist. Und das habe ich tatsächlich in der Wohnung dann gefunden und wusste von Anfang an so, hier werde ich mich wohlfühlen. Obwohl auch diese Wohnung so ihre Schwierigkeiten und Risiken mit sich bringt. Aber das Gefühl hat irgendwie direkt von Anfang an gepasst. Man verliebt sich ja dann auch in so ein Objekt vielleicht, ne?
Ja, ich fühle mich auch direkt daran erinnert, wie ich in unser Haus, also wir haben, glaube ich, 20 Häuser angeguckt, aber als wir dann hier reinkamen, das war wirklich gleich auch so ein anderes Gefühl, es ist wirklich wie in so einem Film gewesen, dass wir irgendwie dachten, ja, das ist es einfach so. Von diesem Schritt der ersten Beratung, du hast gesagt, du warst bei einer Bank, du warst bei anderen Vermittlern, dann habt ihr die verschiedenen Objekte durchgesprochen, Raphael und du. Und dann hast du dich für das eine Objekt entschieden. Von diesem Moment, von dieser Beratung bis zur Zusage, welche Schritte gab es da noch so dazwischen?
Da gab es vor allem Schritte, Papierkram zusammenzusuchen. Und das dann alles bei Raphael hochzuladen. Ich habe auch nicht immer sofort die richtigen Formulare in der Hand gehabt. Da kam dann nochmal eine Rückmeldung, dies oder jenes war noch falsch, da muss ich nochmal nachliefern. Das waren so Punkte. Aber so die Abläufe, die Reihenfolge, wann kommt was, das finde ich immer noch schwer irgendwie zu durchschauen. Und deswegen bin ich wirklich auch ganz froh, dass ich das nicht komplett alleine machen muss. Und was aber das war im Grunde schon dann vor der Entscheidung klar, dass ich irgendwie so einen Überblick habe, was diese ganzen Begrifflichkeiten betrifft. Was ist ein Sollzins? Welche Laufzeiten möchte ich denn? Was ist für mich denn das Richtige? Wie liest man so einen Tilgungsplan und sowas? Da habe ich mich eigentlich dann vorher schon so ein bisschen reingefuchst. Und dann hat man mich eigentlich an verschiedenen Stellen immer mal wieder an die Hand genommen. Und mir so gezeigt, was ist denn der nächste Schritt oder was sollte ich beachten, auf welches Schreiben sollte ich vielleicht auch schnell reagieren.
Also den Prozess hat dann sozusagen Raphael gehalten. Wie machst du das, Raphael? Also dass du da immer den Überblick behältst für deine Kundinnen und Kunden und dass sie sich auch so sicher fühlen dann in dem Konstrukt.
Der Prozess ist eigentlich gar nicht der Prozess, sondern da finden verschiedene Unterprozesse statt. Ja, je nachdem, ob man jetzt Ersttäterin ist oder schon alles x-mal durchgespielt hat, am Ende des Tages kommt meistens trotzdem wieder was Neues. Also ich versuche schon vor der Beratung, sofern gewünscht, eine Übersicht abzugeben. Die ist zwar nur grob umrissen, ja, wie das Ganze abläuft, aber das versuchen wir von vornherein rauszugeben, damit sich unsere Kunden erstmal einen Überblick verschaffen können im Falle dessen, dass es ernst wird. Jetzt ist der Zuschlag der Immobilie erteilt worden. Was ist von hier ab eigentlich zu tun? Dann versuche ich einfach so nah wie möglich an den Kunden zu sein, zu kommunizieren, was jetzt Schritt für Schritt der nächste Schritt ist, was zu tun ist, und für jeden weiteren Step versuche ich mir eigentlich nur, oder nicht, versuche ich nicht, sondern mache ich nur eine Wiedervorlage. Gerade ab dem Zeitpunkt, wo ein Kreditantrag gestellt wurde, sind auch noch mal ein paar Dinge zu beachten, insbesondere, dass alles rechtzeitig fertig ist vom Notartermin, dass man da nicht ohne Kreditentscheidung, geschweige denn ohne notarielle Grundschuldunterlagen und so weiter zum Notartermin geht. Ich versuche mir für alles eine Wiedervorlage im Terminkalender einzutragen, damit ich da einen Überblick behalte. Und dann ist es ehrlich gesagt auch für mich persönlich jetzt gar nicht so schwer. Ich muss im Daily Doing natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nichts für selbstverständlich hält und die Kunden immer mitnimmt. Ja, und erklärt, wo man jetzt gerade steht und was genau zu tun ist. Und genau. Red auch ehrlich gesagt ganz gerne mit, wenn es denn ein Makler ist oder eine Maklerin, die das Objekt veräußert, auch mit den handelnden Personen, damit man ja auch da immer gut abgeholt ist als Berater. Also es tut auch mal gut, mit einem Makler zu sprechen, warum jetzt genau wann was zu tun ist. Die haben ja auch einen gewissen Anspruch, und da kann man auch nicht den Anspruch an Verkäufer oder Käufer haben, dass die immer genau wissen, was jetzt damit gemeint ist, was jetzt vielleicht auch ein Makler oder auch ein privater Verkäufer sagt. Also auch da suche ich irgendwie einen Draht, einen Zugang zu finden, damit alle in einem Boot sitzen. Im äußersten Fall kommuniziere ich auch mit dem Notariat, und dann ist so einigermaßen roter Faden eigentlich von Natur aus gegeben, ja.
Und gibt es auch Momente, wo du so aktiv Komplexität rausnimmst?
Ist ein zweischneidiges Schwert. In der Beratung, glaube ich, ist es wichtig, gewisse Dinge zu erklären. Auf der anderen Seite aber auch nicht ein zu großes Fass aufzumachen, sodass es dann wieder zu komplex wird. Spätestens ab der Antragstellung ist es so, da gibt's 1000 Wege nach Rom. Größere Darlehensvolumen brauchen qualifiziertes Gutachten, kleinere nicht. Andere brauchen ein anderes Werteverfahren, andere wiederum nicht und vieles mehr. Vielleicht schneide ich die Themen an, aber die versuche ich eigentlich direkt mit der Bank abzuwickeln, sodass man da, ich sag mal, dass das für den Kunden einigermaßen geräuschlos funktioniert. Später, ich nehme jetzt mal die Kreditverträge. Ein Kreditvertrag ist jetzt nicht vergleichbar wie, also ein Kreditvertrag für eine Immobilienfinanzierung ist nicht vergleichbar wie, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, ein Fernseher im Mediamarkt. Ja, das sind keine drei DIN A4 Seiten, wo drin steht, wie man es jetzt zurückzuzahlen hat. Da steht alles Mögliche drin. Über Zweckerklärungen, Sicherungsvereinbarungen und vieles mehr. Da versuche ich auch, es so verständlich, auf sehr verständlichem Deutsch auszudrücken, was man da jetzt eigentlich unterschreibt. Ich gehe super gerne ins Detail, sofern es denn gewünscht ist. Aber gerade da ist das Verständnis manchmal mehr wert als das Fachchinesisch. Das steht ja schon da. Also insbesondere bei den Verträgen versuche ich, Komplexität rauszunehmen. Und dann gibt es auch manchmal einen Auszahlungsprozess. Wir arbeiten mit, man sagt, 600 Banken zusammen. Jede Bank funktioniert auch ein bisschen anders. Manchmal übernehme ich da die Verantwortung. Manchmal kann ich das besten Gewissens eigentlich auch abgeben, weil es die Bank vielleicht auch so steuert. Auch da muss man einen Kunden jetzt nicht oder eine Kunde nicht überladen. Ja, genau, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Und Adalena, gab es für dich in dem ganzen Prozess auch was, was einfacher war als erwartet?
Tatsächlich der Ablauf selbst, dass eben von verschiedenen Seiten mir immer mal wieder eben gesagt wurde, so was ist der nächste Step? Was ist als nächstes zu tun? Denn es gibt immer mal wieder Phasen, hatten wir jetzt auch, wo sowohl Raphael als auch der Makler und ich sehr viel im Kontakt waren, wo eigentlich täglich irgendwas hin und her geschrieben oder telefoniert wurde. Dann gibt es Phasen, wo irgendwie mal 14 Tage Ruhe ist und gar nichts passiert. Also das ist dann immer noch mal so ein Moment der Unsicherheit. Habe ich wirklich sowohl E-Mail-Postfach als auch Briefkasten immer im Blick? Muss ich irgendwas gerade weiterleiten, hin und her schicken zwischen Notar und eben Dr. Klein oder Makler oder? Aber irgendwie, zumindest bisher, läuft es dann doch am Ende ganz gut. Nicht immer reibungslos, aber es geht irgendwie doch immer einen Schritt voran, und zumindest bisher ist noch nicht irgendwie eine Frist abgelaufen, die ich verschwitzt hätte.
Jetzt hast du gesagt, so reibungslos nicht. Was waren denn so konkrete Hürden, die es jetzt auch in dem Prozess gab?
Zum Beispiel war am Anfang so ein Zeitfaktor da. So, wie lang dauert denn wirklich jeder Schritt? Raphael hat so eine Grobschätzung manchmal gegeben, das und das wird vermutlich so und so lange dauern. Der Makler hat auch eine Einschätzung gegeben. In der Realität habe ich das Gefühl, dauert es alles doch etwas länger, als man denkt. Und es gab zum Beispiel dann so Aspekte wie vor der Darlehenszusage wollte die Bank dann zum Beispiel ein Gutachten zur Wohnung haben, was jetzt vielleicht gar nicht üblich ist, was aber den Prozess dann auch wieder in die Länge gezogen hat. Im Nachhinein war es für mich doch auch ganz okay, weil ich ja im Grunde fast die Einzige bin, die Wohnung dann mal besichtigt hat. Dann ist doch ganz nett, ich bin ja Laien, dass doch jemand noch mal reingeguckt hat mit mehr Expertise und der Meinung auch ist, dass die Wohnung den Preis auch wert ist. Das gibt dann irgendwie doch auch Sicherheit. Also im ersten Moment war es vielleicht ein Schritt, wo man sich denkt, oh, jetzt dauert es wieder länger und bis das dann abgehakt ist. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, ja, dann ist es halt vielleicht doch einen Monat später, wo das Ganze in Gang kommt, ich dann einziehen kann. Aber es hat gleichzeitig auch eine zusätzliche Sicherheit gegeben. Und das ist ja dann auch wieder ein gutes Gefühl.
Raphael, gab es denn in diesem konkreten Fall dann bei der Wohnung, die es jetzt geworden ist, besondere Herausforderungen aus deiner Perspektive?
Ich habe jetzt gut reden. Ja, ich hab ja nur vermittelt und den Kreditantrag gestellt. Deswegen besondere Herausforderungen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, auch wenn sich's vielleicht subjektiv anders angefühlt hat. Aber man darf eins nicht vergessen, am Ende des Tages genehmigt so ein Kreditantrag auch immer irgendein Mensch. Und ja, jeder hat die Legitimation dazu, seinen Arbeitsplatz zu erfüllen und natürlich auch Rückfragen zu stellen, wenn man vielleicht auch selber, keiner ist perfekt, ne? Man kann auch mal eine Rückfrage haben, wenn man vielleicht etwas nicht versteht. Also das haben wir jetzt außerhalb von dem konkreten Fall ganz oft, dass Rückfragen aufkommen bei der Flut an Unterlagen, die man ja heutzutage mit einreichen kann, die eigentlich aus den Unterlagen hervorgehen, das selbst beantwortend, aber natürlich muss man darauf eingehen und kann es dann auch zügig heilen. Hier war jetzt tatsächlich das der Fall, dass man dann außerplanmäßig eine Vorortbesichtigung, Vorgenehmigung haben wollte. Das ist natürlich schon ein Thema, weil solche Besichtigungen in der Regel nicht von der Bank oder vom Kreditgeber selbst durchgeführt werden. Meistens ist es ein Dienstleister und einfach eine ganz andere Manpower dahinten. Die können da viel mehr Besichtigungen abhalten. Und hier war es dann notwendig oder ganz, ganz wichtig, einen zügigen Termin zu finden. Also das musste koordiniert werden. Das war vielleicht ein bisschen außerplanmäßig und so hat sich die eingangs kommunizierte Bearbeitungszeit auch verlängert. Aber auch das sind Dinge, die kommen relativ oft vor. Die Bank oder die Banken, die versuchen uns immer sehr transparent zu signalisieren, wie lange dauert bei perfekter Einreichung natürlich vorausgesetzt, wie lange dauert der Prozess, wann kann ich mit der Kreditentscheidung in aller Regel mit der Genehmigung rechnen. Das kann halt auch immer abweichen, aber es ist trotzdem insofern aussagekräftig, dass man eine Idee davon bekommt, mit ja, wie viel Zeit man rechnen muss, um Sicherheit zu haben, dass das so klappt, wie es eingereicht ist. Natürlich haben wir als, ich sage jetzt mal, selbstsicher Profis irgendwo ein Gefühl dafür, welcher Fall jetzt mit welcher Bank konkret sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, am Ende koordiniert es und genehmigt es immer ein Mensch. Und ja, da wird es immer mal wieder Abweichungen geben. In dem konkreten Fall, ja, da ging es dann länger. Aber da hat sich eben der Kollege dazu entschlossen, doch nochmal eine Vorortbesichtigung durchzuführen. Ich fand den Ansatz von dir, Annalena, eigentlich ganz interessant. Stimmt auch. Ja. Letzten Endes geht ein Sachverständiger rein, macht einen Haken dran. Also mir würde das auch Sicherheit geben. So habe ich es bisher gar nicht gesehen.
Raphael, was ist dir wichtig in den Situationen, wenn dann sowas eher Unvorhergesehenes kommt oder wenn es so ein bisschen schwieriger wird?
Schwierig wird es nur dann, wenn es nicht heilbar ist. Also wenn was Unvorhergesehenes kommt, dann ist es unvorhergesehen. Also es ist jetzt insofern nicht schwierig. Man muss es eben direkt kommunizieren. Das mache ich prinzipiell, also in die Korrespondenz, die wir mit der Bank haben. Versuche ich eigentlich, alle Kunden immer mit einzubeziehen. Das heißt, relativ trocken, Copy-Paste. Ja, also ich will, dass alle wissen, wenn es eine Nachforderung gibt, wenn es eine Nachfrage gibt, Genehmigung, Ablehnung, was auch immer. Ich versuche immer transparent zu arbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich hoffe, das habe ich auch so gemacht, ist eine schnelle Kommunikation, dass man, wenn es so ein Thema gibt, schnell kommuniziert. Ich weiß noch, dass ich jetzt in dem konkreten Fall zügig mit dem Makler telefoniert habe, weil eben Termin durchgeführt werden musste vor Ort. Und auch hier ist wichtig, den Hörer in die Hand zu nehmen, einfach weil das auch erklärt werden muss. Wäre ich jetzt Makler und da kommt jemand und sagt, die Bank will sich das Objekt angucken. Das kann man auch falsch verstehen. Ja, jetzt ist es ein Sachverständiger, der will vielleicht jetzt gerade, weil es jetzt gerade für notwendig gehalten wird, einen Haken dran machen, dann ist es, wie Annalena, du das jetzt auch gerade erläutert hast, eigentlich auch was Gutes. Also man muss da mit den handelnden Personen einfach auch ins Gespräch gehen. Und ich glaube, die offene, ehrliche, zügige Kommunikation, die ist eigentlich am wichtigsten, und dass man ja auch ambitioniert daran arbeitet, dass alles abgewickelt wird und dann in einem seriösen Zeitfenster auch der Abschluss zustande kommt.
Wenn du dir jetzt nochmal so die Finanzierung anguckst, Raphael, woran würdest du sagen, woran merkst du, dass die dann wirklich so passt?
Ja, das war jetzt in dem konkreten Fall nicht so schwer, weil die Umstände sehr gut waren. Die Umstände in persönlicher Hinsicht, ja, sehr gute Bonität, toller Auslauf aufgrund toller Eigenkapitalquote. Aber man muss auch sehen, das Objekt, das liegt nicht am Ende der Welt. Es liegt statt in einer tollen Region mit guter Anbindung, hat einen tollen Zustand. Also da wäre ich ein schlechter Baufinanzierungsspezialist, wenn ich da jetzt irgendwie sauren Magen bekommen würde. Passend ist es, wenn man sich einfach dann doch ausführlicher mit beschäftigt. Es gibt weiche Parameter, die in so einem im ersten oder auf den ersten Blick einfachen Kreditvertrag auch vereinbart werden können. Das betrifft die Tilgung, die fixiert wird, die vielleicht auch in Zukunft verändert werden kann. Das betrifft Sondertilgungsmöglichkeiten. Das betrifft eine kalkulatorische Gesamtlaufzeit. Das sind ja auch Kosten, die da entstehen. Es gibt Tilgungssatzwechselvereinbarungen. Das macht nicht jeder, aber auch da muss man drüber sprechen, damit man, notfalls nimmt man es raus, ist auch nicht schlimm, aber dann ist auch das passender gemacht. Ja, muss ja auch keine Dinge vereinbaren, die es gar nicht braucht. Aber ich glaube, hier sind wir so ans Ziel gekommen und haben festgestellt, hoffentlich, dass das der passende Kreditvertrag dann war. Anderswo muss man ein bisschen diffiziler draufschauen und vielleicht Dinge vereinbaren, um es entweder möglich zu machen oder einfach, weil das die Wünsche sind.
Annalena, wie war für dich der Moment, wie hat sich das angefühlt, als du gemerkt hast, so jetzt klappt es, also jetzt du hast dich entschieden und es gab die Darlehenszusage. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, große Freude. ja, Erleichterung auch, weil natürlich es hat schon einige Zeit gekostet, der ganze Zeitraum der Suche, die Entscheidung, was ist für mich das Richtige.
Wie lange war das insgesamt ungefähr?
Ich hatte schon vor 2-3 Jahren nochmal nach Wohnungen geschaut. Ich habe allerdings auch erst zur Miete nochmal geguckt, um dann aber festzustellen, naja, die Preise sind natürlich ganz schön hochgegangen. Auch da ist es überhaupt nicht leicht, was zu finden. Und da habe ich zum Beispiel die Konkurrenz viel stärker gemerkt. Also zu konkurrieren als ja auch jemand, der die Miete alleine stemmt und aber eine Wohnung sucht, die auch gern von Paaren von der Größe her, weil ich ein Arbeitszimmer brauche, gewählt wird. Und da ist es dann schon, da hatte ich das schon eher den Fall, dass ich als Alleinmieterin dann im Vergleich vielleicht dann schon eher rausfalle für Vermieter. Und dieser Prozess hat irgendwie vor 2-3 Jahren begonnen. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, nebenher eben nach Eigentumswohnungen zu schauen, parallel, was da so auf dem Markt ist. Und ganz konkret ist die Suche seit jetzt ungefähr einem Jahr.
Und der ganz konkrete Prozess dann von dem Moment, wo du sagst, okay, die war das jetzt und dann hattest du die Beratung bis zu dem Moment der Zusage. Wie lange hat das gedauert?
Besichtigt habe ich die Wohnung im Herbst nochmal. Es wird aber auch schon wahrscheinlich November, November wird es wahrscheinlich schon gewesen sein. Im Dezember, Januar nochmal. Und dann wurde es ja sehr konkret. Ganz abgeschlossen ist der Prozess ja jetzt auch noch nicht. Also das dauert schon nochmal so 3 Monate wahrscheinlich. Zumindest in meinem Fall jetzt 2-3 Monate. Nochmal vielleicht anknüpfend an das, was Raphael eben sagte, dass es für mich auch der richtige Kredit ist, weil mir das auch schon Sicherheit gegeben hat, dass es ein recht flexibles Modell ist. Ich habe die Möglichkeiten eben zur Sondertilgung, es ist eine Festlegung auf 10 Jahre, habe also einen Restbetrag Und ich kann auch Tilgung anpassen. Also das heißt, ich habe einen relativ geringen Tilgungssatz, den ich aber wirklich auch stabil stemmen kann, so nach meiner Kalkulation. Und da ich nicht weiß, was in 5 Jahren vielleicht ist, kann ich aber den Tilgungssatz zumindest in einem gewissen Spielraum anpassen. Und das gibt mir natürlich Sicherheit und Flexibilität, dass ich sagen kann, selbst wenn es finanziell in 5 Jahren anders aussieht oder mein Leben anders aussieht, dass ich dann nochmal nach oben oder nach unten verändern und schieben kann. Und das gibt mir jetzt zum Beispiel eine gute Sicherheit, ein gutes Gefühl.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, das ist eine vermietete Wohnung gewesen, deswegen wohnst du da jetzt wahrscheinlich noch nicht drin, ne? Das fühlt sich dann wahrscheinlich ja auch noch mal anders an, ne? Wenn man dann wirklich eingezogen ist.
Ja, ich freue mich aber schon drauf.
Das glaube ich. Wenn du dir diesen Prozess jetzt noch mal so ganz rückblickend anguckst, die ganze Zeit, was würdest du Menschen raten, die alleine eine Immobilie kaufen wollen, die vielleicht auch noch zögern? Was würdest du raten? Was würdest du vielleicht anders machen?
Also ich würde vielleicht so raten, sich wirklich ein bisschen darin zu üben, was so Preisverhandlungen betrifft. Also da habe ich gemerkt, rückblickend, dass ich irgendwie mit jedem Mal, mit jedem Objekt irgendwie auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen habe. Und sich da ruhig auch zu trauen. Das, denke ich, ist so eine Sache, die ich vielleicht mitgeben könnte. Auf das Bauchgefühl zu hören, wenn man so das Gefühl hat, so ja, das ist es jetzt. Dann vielleicht auch, obwohl man vielleicht ein Risiko drin sieht, wenn es nicht zu groß oder ja irgendwie handelbar ist, sich davon vielleicht nicht sofort abschrecken zu lassen, sondern so ja das innere Bauchgefühl und das Wohlgefühl irgendwie auch mitzunehmen in die Entscheidung.
Oder was würdest du vielleicht anders machen?
Ich glaube, es ist immer hilfreich, sich, wenn man so ein Risiko sieht, und das kann ja von Sanierungsbedürftigkeit über Schimmelproblematik, Denkmalschutz und sonst was gehen, wenn man irgendwie Freunde, Bekannte hat, die sich da in dem Bereich vielleicht ein bisschen besser auskennen, da vielleicht die Hemmung auch fallen zu lassen, ruhig hinzugehen, zu fragen. Mit den Informationen, die man hat, ob die vielleicht einen Tipps geben können, welche Auswirkungen das vielleicht hat oder welche Kosten da vielleicht auf einen zukommen können. Denn das hat man sicherlich in den ein oder anderen Wohnungen, das immer irgendwie, also das war zumindest meine Erfahrung.
Und Raphael, was würdest du sagen für Menschen, die alleine eine Immobilie finanzieren wollen in einer ähnlichen Situation? Was ist der wichtigste erste Schritt?
Ich glaube, da wurde das Wichtigste fast schon gesagt. Also ich halte aus Überzeugung es für den wichtigsten ersten Schritt, sich mit den Dingen in allererster Linie mal zu beschäftigen. Wichtig ist, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, wie ich, wo ich und unter welchen Umständen ich leben möchte. Ja, da kann man eigentlich fast dann keine falsche Entscheidung mehr treffen, wenn man sich für sich selber mal im Klaren wird, was ich überhaupt kaufen wollen würde. Wichtig ist es, sich mit der Finanzierung zu beschäftigen, sofern man es nicht aus der Portokasse bezahlt. Da kann ich nur dazu raten, sich entweder fundiert damit zu beschäftigen und nicht, und immer schlecht, egal ob das jetzt die Finanzierung, ein Beipackzettel oder irgendwas anderes ist, ich halte gefährliches Halbwissen immer für schlecht. Also heißt, fundiert damit zu beschäftigen. Klar, ist es eigennützig, aber auch da würde ich vielleicht den Gang zur Beratung schon auch wagen wollen. Also nichts besser als eine vorbereitende Finanzierungsberatung, in der vielleicht mal manifestiert wird, was zum Beispiel das richtige Budget für jemanden ist, was die Belastung mal mit einem macht. Und ich kann mich noch an meine Zeit in der Bank zurückerinnern, da haben wir die Baufinanzierung auf Probe angeboten. Natürlich immer mit einem Produkt hinten dran, aber eigentlich so uneigennützig war es gar nicht. Und zwar, man hat versucht, eine monatliche Belastung für das, was man sich realistisch kaufen kann und möchte, festzuzurren und irgendwo sich in der Nähe mal einzupendeln und vielleicht einfach mal zu sparen. In aller Regel führt eine Immobilienfinanzierung dazu, dass sich die monatlichen Ausgaben tendenziell eher erhöhen. Und umso eher ich mich an so eine Belastung heranwagen kann, umso eher ich mich damit anfreunden kann und mich auch dran gewöhnen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie überrascht werde, dass dann, wenn die monatliche Rate plötzlich eingezogen wird und dann kein freiwilliger Sparbeitrag mehr ist, dass es sich vielleicht dann doch nicht richtig anfühlt. Also das sind so die Dinge, die ich da vielleicht als Tipp an die Hand geben kann, sich wirklich fundiert mit den Dingen zu beschäftigen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mehr weiß und vielleicht ein bisschen was gespart hat.
Also du meinst so Klarheit über die Immobilie zu, also was man eigentlich möchte, welches Objekt möchte ich eigentlich und dann aber auch sich, das hattest du ja auch gesagt, Annalena, dass du dich überhaupt mit den Begrifflichkeiten beschäftigt hast, ne, um das ganze Thema besser verstehen zu können, dann in eine Beratung zu gehen und zu gucken, was ist das Budget und wenn ich das Konstrukt, was du jetzt gerade aufgezeichnet hast, Raphael, richtig verstanden habe, ist es sozusagen, auch wenn ich die Immobilie noch nicht kaufe, dass ich dann aber diesen Betrag monatlich, den du mir wahrscheinlich dann ausgerechnet hast, der das ist, den ich stemmen kann, dass ich den dann so sukzessive schon mal zur Seite lege, um zu wissen, das wäre halt die Belastung im Monat. Kann man ja auch anlegen, um dann das Eigenkapital zu erhöhen oder so. Damit ich aber einfach weiß, wie sich das anfühlen würde.
Ganz genau. Klar, alles freiwillig, aber man tut sich einen Gefallen damit, auch sich damit zu beschäftigen, was dann später auf einen zukommt, wenn ich es wirklich bezahlen muss. Ne?
Annalena, gibt es noch irgendwas, eine Frage, wo du sagst, das muss ich noch loswerden? Das hat sie jetzt nicht gefragt, aber das muss ich noch teilen. Gibt es da noch was?
Nee, ich glaube, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Raphael, hast du noch einen Tipp für Menschen, die alleinstehend sind, den du noch nicht losgelassen hast?
Einen Tipp, den ich noch nicht losgelassen habe? Also ich glaube, ein Tipp ist, hört sich jetzt philosophisch an, aber ich glaube, für die Immobilie kann es eigentlich keinen schlechten Zeitpunkt geben. Also es sind ja, wenn man heute Nachrichten schaut, dann fragt man sich ja, was überhaupt noch Sinn macht, von der Immobilie abgesehen oder eigener Arbeitsplatz und vieles mehr. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es für die Immobilie eigentlich keinen schlechten Zeitpunkt gibt. Und ich würde einfach mich damit beschäftigen, mit dem Thema.
Ganz, ganz lieben Dank, ihr beide. Ich habe ganz viel gelernt und ganz vielen Dank für eure Zeit und dass ihr diese Einblicke geteilt habt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Super gerne. Danke auch dir.
Ich hoffe, euch hat dieser Erfahrungsbericht in Kombination mit der Finanzierungsseite gefallen und lasst uns gerne eure Ideen und euer Feedback da. Schreibt uns dazu an hausgefragt@drklein.de. Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. Wenn ihr Lob und Kritik habt, auch gerne eine Mail an diese Adresse. Und wenn ihr noch weitere Informationen braucht, dann schaut auch gerne auf www.drklein.de oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.